Agonie fortwährender Kriege, die dann ihr endliches Ende bei Waterloo fanden. Damals konnte auch der Weiseste nicht ahnen, dass das abschließende Ergebnis dieses Umsturzes sich einmal einigen späteren Denkern als politischer Fortschritt auf der ganzen Linie und für ganz Europa darstellen würde. Dieser Empörergeist nun gab auch den Matrosen der bei Spithead stationierten Kriegsschiffe den Mut, sich gegen wirkliche und seit langem bestehende Missbräuche zu empören und späterhin bei Nor mit wüsten und drohenden Forderungen aufzutreten. Man wurde denn auch dieser Meuterei nicht eher Herr, als bis die Rädelsführer zum warnenden Exempel für die vor Anker liegende Flotte am Galgen hingen. Dennoch bewirkte dieser als große Meuterei berühmte Aufruhr, obschon natürlich das damalige England sich vor ihm entsetzte, schließlich und ähnlich wie die französische Revolution im Großen, dass unter der Hand höchst bedeutsame Reformen in der britischen Marine durchgeführt wurden. In jener Zeit, als es noch keine Dampfschiffe gab, konnte ein Bummler, der an den Quais irgendeines großen Seehafens entlang spazierte, viel häufiger als heutzutage auf eine Gruppe braungebrannter Matrosen der Kriegs- und Handelsmarine treffen, die sich in ihrer besten Uniform an Land herumtrieben. Bisweilen begleiteten oder umgaben sie wie eine Leibgarde einen der ihren, der auf solche Weise ausgezeichnet sich mit ihnen fortbewegte wie der Aldebaran mit seinen geringeren Sterntrabanten. Diese auffallende Erscheinung hieß in jenen der banalen Nüchternheit noch nicht ganz verfallenen Zeiten allgemein der hübsche Matrose. Und es gab ihn so gut auf Kriegs- wie auf Handelsschiffen, wo er sich ohne jede Eitelkeit und mit der natürlichen Offenheit angeborenen Verdienstes unter seinen Kameraden bewegte und ihre freiwilligen Huldigungen als etwas Selbstverständliches entgegennahm. Ich erinnere mich an einen besonders typischen Fall. Vor fast einem halben Jahrhundert sah ich einmal einen einfachen Seemann in Liverpool im Schatten der großen schmutzigen Mauer des Prinzenquai, ein Hindernis, das seitdem verschwunden ist. Er war so tiefschwarz wie nur ein Afrikaner aus reinstem Hamitenblut, dabei wohlgebaut und auffallend groß. Um seinen Hals trug er ein lose geschlungenes buntes Taschentuch, dessen Enden auf seiner nackten Brust aus Ebenholz tanzten. Dazu hatte er schwere Goldringe in den Ohren und auf seinem hübschen Kopf eine Schottenmütze mit gewürfelten Bändern. Es war ein heißer Juli-Mittag und sein schwitzendes, blankes Gesicht strahlte von gutmütigster Barbarenlaune. Lachend und seine Scherze nach rechts und links verteilend, wobei seine weißen Zähne blitzartig aufleuchteten, schlenderte er dahin, umringt von seinen Kameraden, die ein so buntes Farben- und Rassengemisch darstellten, dass der alte Anacharsis Klotz sie sehr wohl vor den Schranken der französischen Nationalversammlung als vollzählige Vertreter des gesamten Menschengeschlechts hätte können auftreten lassen. Jeden Tribut der Bewunderung, den ein Passant dieser schwarzen Pagode zollte, sei es, dass er stehen blieb und den jungen Riesen anstarrte oder gar ein »Ah« des Erstaunens hören ließ, quittierte das scheckige Gefolge mit einem solchen Stolz auf seinen Führer, wie ihn einst die assyrischen Priester empfunden haben mögen, wenn sich die gläubige Menge vor dem Steinbild ihres großen Stieres niederwarf. Nun aber zur Sache. Der hübsche Matrose jener geschilderten Zeit benahm sich zu Lande bisweilen fast wie ein König Myra. Mit dem eleganten Teufelskerl Billy B. Dam hatte er nichts zu tun. Der Letztere ist ein heute fast ausgestorbener Typ, den man höchstens noch mal auf dem stürmischen Erie-Kanal am Steuerrad trifft oder eher noch in einer der vielen Kneipen, die ihn auf beiden Seiten säumen. Der neue Typ war oft noch amüsanter als das Original. Ohne Ausnahme ein Meister in seinem gefährlichen Fach und obendrein fast immer ein bedeutender Boxer oder Ringer. Man erzählte sich Geschichten von seiner Tapferkeit.